Deutschlandfunk Kultur. Tacheles.
Ich bin Ingrid Wenzel. Guten Abend. Wochentags 17 bis 22 Uhr. Samstags 8 bis 11. Sonntags 8 bis 22 Uhr. Das klingt nach merkwürdigen Öffnungszeiten. Das sind aber die Uhrzeiten, zu denen Werbung im Fernsehen verboten werden soll. Und zwar Werbung von ungesunden Lebensmitteln, die sich an Kinder richten. Also zu viel Fett, zu viel Salz, zu viel Zucker. Das möchte Cem Özdemir, der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, um Kinder zu schützen. Denn jedes sechste Kind ist übergewichtig. Ist ein Werbeverbot die Lösung? Das bespreche ich jetzt mit meinem Gast, Dr. Tobias Efferts. Er forscht zu Kindermarketing und Gesundheitsökonomie. Hallo, Herr Efferts.
Einen schönen guten Abend, Frau Wenzel.
Sie haben die Uhrzeiten gerade auch gehört, Sie kennen die ja auch schon. Und klar, davon alleine werden jetzt nicht plötzlich alle schlank. Also was bringt so ein Werbeverbot überhaupt?
Das Werbeverbot sorgt dafür, dass die Werbestimuli nicht mehr von den Kindern wahrgenommen werden, beziehungsweise aus der Wahrnehmung der Kinder verschwinden. Und das ist ein ganz wichtiges Element, denn wir leben in einer sogenannten adipogenen Umwelt.
Ich muss Werbestimuli und adipogene Umwelt nochmal kurz von Ihnen erklären lassen.
Ja, sehr gerne. Also, wenn ich eine Werbung sehe, sprechen wir in der Fachsprache davon, das ist ein Werbestimulus, ja? Also ein Reiz, der mich trifft. Wir werden übers Internet, übers Fernsehen, auch übers Radio regelmäßig mit Werbung berieselt sozusagen. Und ein Werbestimulus ist eben ein einzelner Werbereiz, der mich erreicht als Konsument, als potenzieller Konsument. Und eine adipogene Umwelt meint eine Umwelt, in der wir leben, die die Adipositas begünstigt. Adipositas ist das krankhafte Übergewicht. Und man misst das im sogenannten Body Mass Index. Das ist ein Körpermaß, was Körpergewicht zu Körpergröße ins Verhältnis setzt. Und da sind wir leider in Deutschland überdurchschnittlich häufig von betroffen, von diesem Übergewicht unserer Adipositas. Mhm. Und das große Problem ist jetzt, diese adipogene Umwelt ist so, die besteht aus vielen Elementen, auch natürlich in der Möglichkeit, regelmäßig Essen zu uns zu nehmen, zu snacken, an jeder Ecke eine Imbissbude zu haben. Und die Werbung und das Marketing der Lebensmittelindustrie sind da ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Dadurch, dass wir die ganze Zeit diese Werbestimuli wahrnehmen und bekommen in der Außenwerbung, im Radio, im Fernsehen, im Internet, fangen wir an, darauf zu reagieren und unser Konsumverhalten anzupassen.
6% der Kinder in Deutschland sind adipös und 15% haben Übergewicht. Was weiß man denn über den Zusammenhang von Werbeverboten und Konsum?
Mittlerweile eine ganze Menge. Also es gibt seit den 70er Jahren verschiedene Studien, die eben untersucht haben, in teilweise experimentellen Designs, wie Kinder auf Werbestimuli reagieren. Also man hat zum Beispiel Kindergruppen gezielt eben einer Werbung für Schokoriegel ausgesetzt und einer Werbung für gesunde Ernährung, also beispielsweise Obst und Gemüse, und hat gesehen, das hat da einen Einfluss hinterher bei der Nahrungsauswahl, beispielsweise an einem Buffet. Und diese Studien sind teilweise schon relativ alt, aber die Forschung hat also auch in den letzten Jahren immer wieder neue Studien hervorgebracht, die zeigen, dass eben Kinder und ganz besonders Kinder auf diese Werbung für Lebensmittel reagieren. Das äußert sich in drei sogenannten Endpunkten. Also ein Endpunkt einer Studie bezeichnet man immer ein Ergebnis, was man dann eben vergleicht zwischen den Gruppen. Und das sind zum einen also sogenannte Impulskäufe, Impulskonsum. Der wird durch die Lebensmittelwerbung sehr stark befördert. Also bei den Kindern entsteht nach einem Werbestimulus das direkte Verlangen, dieses Produkt auch nachzufragen und zu konsumieren. Das kann man messen. Der zweite Endpunkt, das ist das Ernährungswissen. Da haben wir momentan in Deutschland ja auch eine Kampagne, wenn ich das richtig sehe, der Lebensmittelindustrie, die sagt, naja, wir möchten die Werbung beibehalten, die Kinder sollen mündig werden, und dazu gehört auch eben, dass sie sich dieser Werbung aussetzen und lernen, mit dieser Werbung umzugehen. Das Gegenteil ist leider der Fall, denn durch die Werbung suggeriert das den Kindern oder wird den Kindern suggeriert, dass diese Produkte auch durch diese Werbebotschaften, wie die aufgestellt und designt sind, etwas ganz Normales und auch etwas Unbedenkliches ist. Und das sind diese Produkte eben nicht, ja, weil sie sehr viel Fett, Salz und Zucker beinhalten. Und der dritte
Punkt,
ja, genau, den wollte ich jetzt noch ergänzen, der meint die langfristigen Ernährungspräferenzen. Das heißt, wenn Sie also die ganze Zeit gewöhnt sind, durch diese Werbung ungesunde Produkte, also wie ich gerade sagte, mit hohem Fettsalz und Zuckeranteil zu sich zu nehmen, dann funktioniert das auch, wenn die Werbung irgendwann mal nicht da ist oder weniger Werbung da ist, dann werden diese Produkte weiterhin nachgefragt. Das heißt, es hat eine gewisse Nachhaltigkeit im Konsum dieser ungesunden Produkte.
Wir können ja gleich nochmal darauf zurückkommen, wie so eine Werbung genau aussieht und was das macht. Ich würde gerne nochmal zu dem Gesetzesvorschlag zurückkommen. Und zwar wurde der ja bereits abgeschwächt. Geplant war eigentlich, dass von 6 Uhr morgens bis 23 Uhr keine Werbung läuft, die an Kinder gerichtet ist und die ungesunde Lebensmittel bewirbt. Und jetzt ist es viel weniger. Die Uhrzeiten sind viel eingeschränkter. Samstagmorgens, wochentags nur abends. Wäre mehr also besser gewesen?
Diese Frage ist noch nicht ganz abschließend geklärt. Man sieht allerdings, dass man mit diesen großen Zeitslot-Regelungen, zum Beispiel in UK und auch in Chile, deutlich bessere Ergebnisse erzielt. Sie müssen sich das auch so vorstellen, wenn wir so einen Zeitslot hätten, im Fernsehen beispielsweise, dann wäre das nicht ein, wie soll ich sagen, Totalverbot der Werbung, sondern es hat sich gezeigt, es gibt Compliance-Probleme, zum Beispiel in Chile. Es gibt aber auch definitorische Unschärfen, die das Gesetz natürlicherweise produziert, etwa bei Produkten, bei denen wir nicht genau wissen, wie sie jetzt einsortiert sind. Das kann passieren. Und dann kann es auch dazu kommen, dass immer noch Werbung für eigentlich nicht ganz unbedenkliche Produkte von den Kindern gesehen wird. Das kann passieren. Und gleichzeitig gibt es ja immer noch die Werbung für gesunde Produkte und auch die Werbung, die sich an Erwachsene und Jugendliche richtet. Soll ja auch weiterhin erlaubt sein. Mhm. Wobei ich auch hier bei den Jugendlichen ein großes Problem sehe, weil durch die Pubertät beispielsweise oder auch durch den Berufseinstieg hier verschiedene Stressszenarien auch für die Jugendlichen da sind, die Ernährung ganz maßgeblich beeinflussen. Das darf man nicht vergessen. Aber wir sind jetzt bei den Kindern, das heißt von 0 bis 13 Jahren. Und da will man diese Zeitslots machen. Ich halte das für sehr sinnvoll. In Chile hat so ein Zeitslot, der da übrigens nur bis 22 Uhr gilt, zu einer 60-prozentigen Reduktion des Exposures, das heißt des Ausmaßes der Werbestimuli, die Kinder erreicht, dazu geführt. Und Sie sehen, 60%, das ist weit entfernt von 100%. Ja. Mhm. Also das heißt, es wird jetzt immer so dieses Bild dieser Käseglocke beschworen, dass da also dann alles steril sei und so weiter. Das wird nicht der Fall sein, sondern der Punkt ist bei diesen Zeitslots, dass man Masse rausnimmt, und zwar Masse bei den Kindern. Und dafür gibt es übrigens eine überwältigende Zustimmung auch in der deutschen Bevölkerung, quer über alle Parteien hinweg. Die Kinder sollen geschützt sein. Das ist auch angesichts dieser Adipositas-Prävalenz, also des Anteils der Adipositas bei den Kindern, der Ernährungsweise der Kinder auch angezeigt.
Ja, die Kinder sollen geschützt werden. Da stimmen alle zu. Die FDP hatte aber ihre Einwände, was diesen Entwurf angeht. Und deswegen wurde er jetzt auch so abgeschwächt. Aber da frage ich nochmal, wir reden hier immer von Fernsehkonsum und Werbeverbot und Uhrzeiten, in denen Werbung nicht laufen soll im Fernsehen. Eigentlich reden doch immer alle, es schaut doch gar keiner mehr Fernsehen sei tot und alle blicken auf ihr Smartphone, Erwachsene wie Kinder.
Ja, das ist eine richtige Beobachtung. Natürlich nimmt das zu, aber bei den kleineren Kindern, da spielt das Fernsehen schon noch eine größere Rolle. Ich hatte 2021 dazu eine größere Untersuchung gemacht und da spielte also gerade bei den kleineren Kindern das Internet noch keine so dominante Rolle. Da waren die häufiger vor dem Fernseher zu finden. Und das mag sich jetzt auch wieder ein Stück weit geändert haben, jetzt 2 Jahre später. Ja, also natürlich sind neue Plattformen auch hinzugekommen, die ich damals noch nicht berücksichtigen konnte. TikTok beispielsweise, teilweise sehr, sehr fragwürdigem Inhalt und verschiedene andere Aspekte, die ich damals nicht berücksichtigen konnte. Aber natürlich konvergiert das Ganze eher in den Online-Bereich. Und wenn man sich morgens halt ansieht, wie Kinder dann ihre Videoposts dann durchwischen auf dem Smartphone, ist es klar, wir haben mit den 13-Jährigen etwa 93% Abdeckung mit Smartphone-Besitz. Und natürlich kommt es ja auch verstärkt jetzt zu Exposure und zu sichtbaren Werbungen, ja.
Kommen wir nochmal vom Online-Bereich in den Real-Life-Bereich, denn das Werbeverbot soll auch im öffentlichen Raum gelten, also im Umkreis von 100 Metern von Kitas und Schulen. Was halten Sie denn von diesem Vorschlag?
Also zur Außenwerbung muss man wissen, das, was wir da sehen auf den Plakaten, das ist nicht zufällig da, sondern da gibt es Untersuchungen zu, unter anderem vom Fraunhofer-Institut, GPS-Daten, und man weiß in der Regel sehr gut, welche Zielgruppen wo morgens langgehen und langfahren mit den Autos und welche Werbung sehen. Das muss man wissen. Und deswegen ist es kein Zufall, weil also 100 Meter von der Schule entfernt dann plötzlich ein Schokoriegel beworben wird oder der neue Burger bei irgendeinem Fastfood-Restaurant. Also ich beobachte das auch immer wieder, beispielsweise in der Nähe von der Universität oder so, dass da plötzlich solche Werbung auftaucht, weil die Zielgruppen eben da sind. Das muss man wissen.
Aber zum Beispiel, wenn ich, also wenn Eltern ihre Kinder zum Beispiel von der Grundschule abholen oder aus der Kita und okay, dann gibt es keine Werbung im Umkreis von 100 Metern, aber dann geht man an drei Eisläden und einer Dönerbude vorbei. Wie realistisch ist das?
Sie haben recht. Also, wenn Sie mich persönlich fragen, was ich für wie besonders wichtig bei diesem Gesetzesvorhaben halte, dann geht es um die, wie ich das immer nenne, großen Multiplikatoren. Das sind Fernsehen und Internet. Bei der Außenwerbung haben wir auch einen Effekt. Wir haben das bei der Tabakwerbung gesehen, die ja so ein Sorgenkind sehr lange in Deutschland war, weil Deutschland als letztes EU-Land die Tabakaußenwerbung noch erlaubt hatte. Lange Zeit. Das ist dann vor einigen Jahren jetzt, Gott sei Dank auch verboten worden, weil eben in der Außenwerbung das Bild suggeriert wird, das sei etwas normal. Und natürlich wirkt auch die Außenwerbung, aber nicht so stark, nicht so persönlich und nicht so aktivierend, wie das beispielsweise im Internet ist, wo Sie personalisierte Werbung bekommen und dann auch aktiv eben diese Werbeinhalte hin und her wischen können und teilen können. Und deswegen, ja, auch das hat einen Effekt, aber einen deutlich kleineren als bei Internet und Fernsehen.
Ich würde mir gerne mal die Zielgruppe der Kinder anschauen. Also circa 11 Millionen Kinder unter 14 Jahren leben in Deutschland. Die bekommen Taschengeld. Das ist so im Durchschnitt 14 Euro im Monat. Also insgesamt ist das eine Summe von rund 150 Millionen Euro im Monat. Klar, wir müssen jetzt ganz kleine Kinder und Babys mal wegdenken. Aber klar, das Geld möchte ausgegeben werden. Und ich kenne das von mir selber. Ich bin nach der Schule immer sofort zum Süßigkeitenladen gerannt. Neben dem Geld, warum sind Kinder so eine wichtige Zielgruppe?
Das hat mehrere Gründe. Einmal natürlich das Taschengeld, was Sie schon erwähnt haben. Die Kinder sollen das ausgeben und sie sollen natürlich auch, und das ist der zweite wichtige Grund, langfristig an die Produkte gebunden werden. Das heißt, eine Markentreue aufbauen. Und das geht besonders gut eben bei kleinen Kindern. Wenn es Ihnen da gelingt, als Lebensmittelunternehmen die Kinder langfristig an die Marken zu binden, dann sind das auch langfristig loyale Kunden, die immer wieder kaufen, auch noch im Erwachsenenalter. Da gibt es sehr schöne Studien zu. Und das dritte Argument ist natürlich, dass Kinder nicht nur über ihr Taschengeldbudget verfügen, sondern Eltern wissen das, natürlich auch quengeln. Und das Quengeln, das beeinflusst dann direkt das Portemonnaie der Eltern und das Budget der Eltern. Und wir kennen das aus dem Supermarkt beispielsweise vor der Kasse, diese Quengelzone und die Aufmachung, dann das sogenannte Product Placement im Supermarkt selber, wenn also Produktverpackungen in schrillen Farben da präsentiert werden, prominent präsentiert werden. Auch dazu gibt es Literatur und Untersuchungen, wie sie das am besten machen können. Und natürlich reagieren die Kinder drauf und fangen an, sehr clever teilweise auf ihre Eltern einzureden, unterschiedlicher Art und Weise. Und das führt in vielen Fällen zum Erfolg. Es gibt da eine etwas ältere Studie zugegebenermaßen, die hat das mal untersucht. Da kam bei etwa 50% dieser Quengelversuche ein Erfolg am Ende bei raus. Das ist schon enorm.
Ich kann mich erinnern, ich glaube, ich habe sogar 100% Erfolg gehabt damals. Aber was ist denn die Rolle der Eltern? Weil zum Beispiel die FDP hatte den ursprünglichen Gesetzesentwurf kritisiert. Also da waren Stimmen, dass die Verantwortung auch bei den Eltern läge, was die Kinder denn konsumieren am Ende. Kann man das so einfach sagen? Was ist die Rolle der Eltern, was die Ernährung angeht, aber auch den Umgang mit Werbung?
Natürlich sind die Eltern in der Verantwortung. Das ist ja in unserer Verfassung schon so geregelt und das ist ja auch nach gesundem Menschenverstand so richtig und korrekt. Das große Problem ist nur, dass sie in vielen Familien eben keine gut bürgerliche Struktur haben, sondern teilweise sehr schwierige Verhältnisse auch vorfinden, beispielsweise Alleinerziehende, die dann tagsüber an irgendeinem Supermarkt an der Kasse sitzen müssen und die Kinder sind dann zu Hause und dann ist keiner da und die gucken auf ihre Smartphones und surfen im Internet und sind dann ungeschützt. Und das So gesehen ist das kein Problem der gutbürgerlichen Familie, nenne ich das jetzt mal, sondern es ist auch ein soziales Problem. Da muss der Staat helfen, da muss der Staat Leitplanken einsetzen, dass da nichts passiert. Das hilft also vor allen Dingen eben in diesen Milieus auch. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
Und deswegen ist der Fokus auf Kinder. Sie hatten gerade Jugendliche angesprochen. Wieso fallen die jetzt hinten runter?
Tja, ich vermute, das ist ein politischer Kompromiss, der da eine Rolle spielt. Also natürlich ist es, das weiß man aus der Präventionswissenschaft, je früher man ansetzt und je früher man auch das richtige Wissen, aber auch die richtigen Verhaltensweisen erzieht und auch, wie soll ich sagen, durch entsprechende Leitplanken festlegt, umso besser und so nachhaltiger ist es. Ja, also das ist ein Befund, den sieht man immer wieder. Und natürlich wäre es auch sinnvoll, die Jugendlichen hier mitzudenken. Nur ich vermute, das war jetzt politisch einfach nicht machbar. Und die 14- bis 17-Jährigen, wie ich eingangs schilderte, haben ihre eigenen Problematiken und ja, sollten natürlich nicht vergessen werden. Jetzt sind wir bei den Kindern, das ist auch richtig und es ist wahrscheinlich auch effektiver, weil es eben die jüngere Zielgruppe ist.
Kritiker aus der Lebensmittelindustrie, die sagen, Özdemir könnte nicht genau benennen, was an Kinder gerichtete Werbung eigentlich genau bedeutet. Ich würde gerne mit Ihnen konkret mal auf die Werbung schauen. Sie hat noch ein paar Sachen schon angesprochen, die Werbestimuli zum Beispiel. Ist es dann wirklich die lustige Kuh, die das Zuckerknuspermüsli bewirbt? Sind das diese knalligen Farben, die Cartoons mit großen Augen auf Chipstüten? Ist das allein ausschlaggebend für an Kinder gerichtete Werbung?
Nicht nur. Aber Sie haben schon die wesentlichen Charakteristika eines an Kinder gerichteten Designs in der Werbung genannt. Also diese sprechenden Tiere sind ein sehr, sehr wichtiges Merkmal. Also das fängt an mit dem Teddybären. Der Teddybär ist ja das klassische sogenannte Übergangsobjekt, wie wir das in der Entwicklungspsychologie sagen. Das heißt, an diesem Teddybär üben Kinder, gerade kleine Kinder, soziales Verhalten und ahmen das nach. Und wenn jetzt also in der Werbung solche Tiere auftreten, Zeichentrick oder animiert oder wie auch immer, dann stellt das eine Nähe zum Kind her. Das Kind sieht in diesen Werbecharakteren sozusagen einen Freund, einen Verbündeten und hat da einen Bezug zu. Und wenn Sie sich Studien ansehen, es gibt da beispielsweise von der University of Miami einen sogenannten IAPS-Test, da sehen Sie, dass Kinder sehr, sehr emotional auf diese Tiere reagieren beispielsweise. Und da gibt es verschiedene andere Effekte. Sie haben jetzt gerade die Farben angesprochen, die knalligen Farben. Es gibt verschiedene andere Designelemente. Eine sprechende Kuh sehen wir hin und wieder mal in der Werbung, solche Dinge. Und wenn die Kinder diese Begeisterung empfinden, dann überträgt sich das auf das Produkt. Einige Kollegen sprechen da von sogenannter emotionaler Konditionierung, ja, dass es gelingt, diese Empfindungen, diese Freude aus dem Werbespot mit dem Produkt in Verbindung zu bringen. Und später im Supermarkt, wenn man dieses Produkt sieht, im besten Fall ist dann noch dieses Werbemaskottchen aufgedruckt auf dem Joghurt oder auf dem Pudding oder was auch immer, dass dieses Gefühl nachempfunden wird und dadurch auch der Kaufwunsch entsteht. Das kann man messen und das kann man zeigen, dass das so ist.
Erwachsene können ja eine Art Filter aufbauen, um zumindest ein bisschen immun zu werden gegenüber Werbung oder auch Adblocker im Computer, dass einem Werbung nicht mehr so viel angezeigt wird. Können Kinder das auch?
Nein, den Kindern fehlt die kritische Distanz zur Werbung einfach. Das sehen Sie, das ist entwicklungspsychologisch bedingt. Also sie haben überhaupt erst ab einem bestimmten Alter eine sogenannte kognitive Kontrolle und eine, wie soll ich sagen, emotionale Kontrolle damit einhergehend. Und das ist entwicklungsbedingt, da kann man gar nicht viel machen. Und wenn Sie sich das ansehen, wie Kinder beispielsweise auf emotionale Werbung reagieren, ich hatte gerade den IAPS-Test beispielsweise genannt, die sprechenden Tiere und diese ganzen Designelemente, die dann frohe Stimmung verbreiten, dann sieht man, dass es sich hier wirklich um eine vulnerable Gruppe handelt. Bei den Erwachsenen habe ich keine Probleme mit Werbung, aber bei den Kindern müssen wir schützen.
Und jetzt sagen wir mal, in dem Clip, was mir von einem YouTube-Video angezeigt wird oder einer TV-Werbung, dann wird die Chipstüte zum Beispiel nicht mehr mit dem lustigen Bären beworben, aber der lustige Bär ist ja trotzdem noch auf dem Produkt drauf.
Richtig. Also das heißt, man lernt über diese Produkte, man hat diese Designelemente verinnerlicht und es gibt natürlich noch, das hatte ich jetzt doch ganz vergessen, also natürlich die neben diesen Designelementen schlicht und einfach das Faktum, dass Kinderwerbung da ist, wo viele Kinder sind. Das heißt, sie müssen nicht immer den Bären dabei haben. Es reicht, wenn viele Kinder ein bestimmtes Format sehen und die Werbung, auch wenn sie nicht so gut ist, wenn sie auch ohne Bär auskommt, dann hier entsprechend häufig, also quantitativ häufig gezeigt wird. Dann nehmen Kinder das auch wahr. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man an Kinder gerichtete Werbung auf zwei Weisen versteht. Einmal die Designelemente, die besonders für Kinder attraktiv sind. Und zweitens, dass man sagt, kindergerichtete Werbung ist da, wo besonders viele Kinder sind. Denn offensichtlich findet da etwas statt, was Kinder besonders attrahiert. Und das ist wichtig, hier mitzudenken.
Es gibt eine viel zitierte Studie, die Sie auch gemacht haben, und zwar, dass Kinder, die Medien konsumieren, pro Tag rund 15 Werbespots für ungesundes Essen sehen. Pro Tag, also im Fernsehen oder zum Beispiel von einem YouTube-Video. Kritiker sagen da, ja, die Werbung ist gar nicht das Problem, sondern der hohe Medienkonsum und damit auch der Bewegungsmangel.
Nein, das ist falsch. Also natürlich spielt der Bewegungsmangel auch eine Rolle dafür, ob sie übergewichtig werden. Aber das ist ein von der Werbung ausgehender Effekt, der, wie ich eingangs sagte, diese drei Endpunkte beeinflusst, also den impulsiven Konsum, das Ernährungswissen und die langfristigen Präferenzen. Und diesen Effekt der Werbung, den kann man sehr gut messen. Übrigens, die Werbeindustrie bzw. die Lebensmittelindustrie geben viel Geld aus, um eben diese Werbung zu konzipieren und auch auszustrahlen. Das würden die nicht machen, wenn von der Werbung kein Effekt ausgehen würde.
Die Werbeindustrie befürchtet ja jetzt herbe Verluste. Also nur mal so als Beispiel, allein im Mai diesen Jahres hat Ferrero 40 Millionen Euro für Werbung in Deutschland ausgegeben. Da weiß ich jetzt nicht, wie viel da an Kinder gerichtet war oder auch nicht. Aber was denken Sie, Herr Effertz, muss die Werbeindustrie über neue Wege nachdenken?
Ja, das muss sie und das sollte sie. Das ist auch ethisch korrekt aus meiner Sicht, denn es ist aus meiner Sicht unfair, die Kinder mit diesen Machenschaften zu konfrontieren, also mit diesen Werbetechniken zu konfrontieren. Sie haben keine kritische Distanz dazu. Das geht nicht. Und ich kann die Werbeindustrie da beruhigen. Natürlich überlegen, muss sie sich überlegen, dass sie dann eben Werbung für gesunde Produkte macht oder dass sie eben dann Werbung macht, die dann im geeigneten Rahmen dann eben an Erwachsene ausgestrahlt werden kann. Das kann sie ja nach wie vor machen. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, das sieht man auch in UK. In UK gibt es ja auch diese Zeitslot-Regelung, dass eben dann Werbung für andere Produkte anstelle dieser Werbung für ungesunde Lebensmittel tritt. Das heißt auch die Befürchtung von vielen Rundfunkanstalten und anderen Medien, dass also da es zu Werbeausfällen kommt, die hat sich zumindest in UK nicht bestätigt. Das ist sehr gut kompensiert worden mit anderer Werbung.
Ich würde gerne noch über eine Art Werbung sprechen, die ja immer wichtiger wird, und zwar Influencer-Marketing. Also, dass zum Beispiel ich folge einer Person auf TikTok, das ist mein Idol, und die Person zeigt Produkte, bewirbt die oder platziert sie einfach nur in ihrem Video. Wie kann das denn reguliert werden?
Das kann reguliert werden, indem man an die Social-Media-Plattformen selber herantritt. Wie Sie wissen, gibt es da schon Gesetze, die beispielsweise Hate Speech im Internet einschränken möchten. Und es gäbe jetzt hier die Auflage, an die Social-Media-Plattformen dafür zu sorgen, dass da, wo eben, wie ich gerade sagte, besonders viele Kinder zusehen oder eben ein hinreichender Teil an Kinder zusieht, eben diese Influencer keine Werbung mehr machen dürfen für ungesunde Lebensmittel. Das heißt, man muss schon den Content screenen und entsprechend selektieren. Und das ist auch richtig so, denn Sie können mir nicht erzählen, die Influencer behaupten immer, das sei Meinungsäußerung, aber wenn Sie bei Millionen Klicks ein Produkt in die Kamera halten und dann da irgendwas Nettes zu sagen oder irgendwie andere Kommentare machen, die einen wärmenden Charakter haben, dann geht das nicht mehr als Meinungsäußerung. Da ist ein klares kommerzielles Interesse der Influencer dahinter. Und diese Influencer funktionieren leider sehr, sehr gut bei den Kindern, denn die Kinder sehen, die Influencer sind sozial erfolgreich und dadurch, und das ist das Entscheidende, besonders glaubwürdig. Ja, also diese Klickzahlen suggerieren, oh, der weiß oder diejenige weiß, wo es lang geht. Und wenn die dann ein Produkt in die Kamera halten, dann ist das besonders glaubwürdig und besonders nachahmenswert und kaufwürdig. Ich halte das Influencer-Marketing tatsächlich für eines der größten Probleme, was wir momentan im Kindermarketing sehen, weil es sehr, sehr effektiv ist.
Weil da kann man nicht sagen, zwischen 17 und 23 Uhr bitte kein Video hochladen, so funktioniert's nicht. Ja.
Ja, das ist richtig. Also bei diesem Internet-Content müsste man sich überlegen, dass man wirklich hier eine Sperre. Dieser Content ist ja rund um die Uhr abrufbar. Wobei ich dir technisch nicht ganz mit über die Möglichkeiten im Bilde bin. Vielleicht geht es ja auch, dass man das irgendwie zeitrestringiert irgendwie online setzt. Aber letztlich wäre es besser, man würde diesen Content screenen und entsprechend so sortieren, dass eben da, wo Kinder sind, solcher Influencer-Content nicht stattfindet.
Sie hatten ja eben auch Großbritannien angesprochen und auch Chile. Übergewicht ist ja kein deutsches Problem. Gibt es Vorbilder aus dem Ausland, die etwas besonders gut machen?
Ja, die gibt es. In UK ist man auf einem sehr guten Weg, das anzugehen. Es gibt ja auch die Softdrinksteuer, die da vor einigen Jahren eingeführt worden ist. Das sind politisch pragmatische Lösungen gewesen. Sie sind nicht der Weisheit letzter Schluss, weil es eben Nachbesserungsbedarf gibt. Und ein weiteres Beispiel sind natürlich die lateinamerikanischen Länder. Chile hatte auch im Gegensatz zu uns zum Nutri-Score Warnhinweise auf den Produktverpackungen verankert, die an ein schwarzes Stoppschild erinnern und dann etwa Aussagen wie Algo in Azucars, also hoher Zuckeranteil oder etwas Ähnliches dann ausweisen. Und das hat einen anderen Impact als unser farbenfroher Nutri-Score.
Der ist ja nur irgendwie A, B, C, D, E. Und ich habe gestern Marzipan-Rohmasse gekauft und dachte, naja, die kriegen bestimmt ein F, aber es war nur ein C.
Ja, Sie sehen, das ist, wie soll ich sagen, eine aggregierte Zahl, die irgendwo auf der oder ein aggregierter Buchstabe über irgendwelche Kriterien, der irgendwo auf der Produktverpackung auftaucht. Und ob der letztlich beim Verbraucher ankommt und auch das abbildet, wie Sie jetzt bei Marzipan gesagt haben, was er abbilden soll, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage.
Sie hatten ja vorhin einen Punkt der Werbung angesprochen, das ist das Ernährungswissen. Warum, ich frage es mal ganz naiv, warum schaltet, anstatt Werbung zu verbieten, warum schaltet die Bundesregierung nicht einfach Werbespots über gesunde Lebensmittel oder über Ernährungsaufklärung?
Weil man eigentlich wissen müsste, dass das nicht funktioniert. Wir sehen das bei verschiedenen Informationskampagnen. Das ist also wie mit der Gießkanne hier und da mal irgendwie drüber gegossen. Es ist leider von der Evidenzlage so, dass hier die Effektivität nicht gegeben ist bei diesen Infokampagnen. Sie kennen das vielleicht von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, dass da hier und da mal der Alkoholkonsum oder das Rauchen thematisiert werden und dann gerade mit Richtung Zielgruppe Jugendliche darauf hingewiesen wird, man solle also bei Partys nicht zu viel Alkohol konsumieren etc. pp. Aber diese Effektivität, die ist einfach nicht gut. Es gibt andere Möglichkeiten, hier gegenzusteuern und Sie dürfen nicht vergessen, dieses Budget, was die Bundesregierung dann hätte, das Gesundheitsministerium oder die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung beispielsweise, um hier Gegenwerbung in Anführungszeichen zu machen. Das steht in keinem Verhältnis zu den vielen Milliarden, die die Lebensmittelindustrie hat, um hier eben Werbung zu machen. Das würde untergehen.
Also das Problem ist gar nicht die Werbung, sondern es sind eher die Produkte?
Nein, also die Werbung muss reduziert werden. Die an Kinder gerichtete Werbung muss reduziert werden. Das ist der entscheidende Punkt. Und man kann natürlich auch bei den Produkten ansetzen. Aber Sie müssen sich überlegen, was ist jetzt die kosteneffektivste Methode, um eben aus diesem Dilemma der ungesunden Ernährungsweisen der Kinder rauszukommen. Und das ist auch letztlich eine ethische Frage. Also eine Frage, wie machen wir die Dinge richtig? Wollen wir in diesem Land zulassen, dass eine Industrie sich gezielt an Kinder richtet und mit ihren Produkten, die sehr hohe Fettsalz- und Zuckeranteile haben, entsprechende Reaktionen, Konsumwünsche und ungesunde Ernährung bei Kindern generiert? Das ist der entscheidende Punkt. Und ich denke, die kosteneffektivste Variante ist jetzt hier, dieses Werbeverbot zu machen und den Rest so zu lassen. Wir werden den Kindern nicht aberziehen können, dass sie Süßigkeiten mögen. Das soll auch nicht so sein. Das wird auch immer so sein. Darum geht es nicht. Es geht darum, die Masse der Werbung rauszunehmen, die großen Multiplikatoren zu nehmen, den Rest natürlich zu lassen, aber für die Kinder hier einen Schutz zu etablieren. Und das geht mit diesem sehr sinnvollen Werbeverbot.
Das sagt Dr. Tobias Effertz. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Sehr gerne.